So, Römer 6, Vers 13. Stellt auch nicht eure Glieder der Sünde zur Verfügung als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern stellt euch selbst Gott zur Verfügung als Lebende aus den Toten und eure Glieder Gott zu Werkzeugen der Gerechtigkeit. Ich habe hier mal meine Machete mitgebracht. Das muss ich euch mal zeigen, das Ding. So, man nimmt das. Ich hatte früher einen großen Garten mit viel Büschen. Ja? Und dann habe ich irgendwie gedacht, sowas brauche ich. Ja? Hier ist eine Säge dran und kannst du da die Büsche mit klein hacken. Ich, ganz ehrlich, ich glaube, ich habe es einfach bestellt, weil ich das Ding nur cool fand. Und dekorativ, bin halt ein Mann. Ne? Also, ja, da fand ich es super schön und habe ich mir dann an die Wand gehängt. Zum Arbeiten war die gar nicht so brauchbar. Ne? Da ist eine Astschere viel effektiver, habe ich gemerkt. Aber viele Leute haben so Dinge, gerade wenn sie in so einem Busch gegen wohnen, ja. Und du kannst es echt für was Sinnvolles verwenden, auch zum Ernten oder um Kokosnüsse zu spalten und dann Streu einstecken. Aber eine Machete kann auch ein ganz grauenvolles Ding sein. Es gab zahlreiche Mobs und Aufstände, wo Völkermord, wo hauptsächlich die Machete als Waffe benutzt wurden, um eben auf Leute einzuhacken und nicht auf Kokosnüsse. Es kommt immer darauf an, was man damit macht. Und so ist es mit unserem Körper auch. Es kommt immer darauf an, was wir dann wollen. So ist es mit unseren einzelnen Körperteilen. Was mache ich denn mit meinen Gliedern, wie sie heißt? Sind sie ein Werkzeug der Ungerechtigkeit, weil ich sie der Sünde zur Verfügung stelle, oder sind sie ein Werkzeug der Gerechtigkeit? Dem, was ich mit meinen Körperteilen mache, kommt da was Gutes bei raus oder was Schlechtes? Das können wir uns ja mal fragen. Wofür verwende ich meine Hände? Was denke ich in meinem Kopf? Wohin tragen mich meine Füße? Was sehe ich mit meinen Augen? Es ist aus Römer 6 und da geht es ja im Zusammenhang um die Taufe, richtig? Ja. Also das Hingeben des alten Menschen, des alten Lebens in den Tod von Jesus und dann das Auferstehen mit Jesus zu einem neuen Leben. Und es heißt, deswegen, weil wir das getan haben, weil jetzt unser ganzer Körper Gott gehört und deshalb zum Beispiel, wenn wir hier taufen und ich taufe ja auch gerne und ich habe ja immer einen Partner und den unterrichte ich und da sage ich immer, wenn der noch nie getauft hat, wir müssen gucken, dass der ganze Körper unter Wasser geht, ja, nicht, dass irgendwie der Kopf oben bleibt, also nicht, dass das eine große Bedeutung hätte, aber von der Symbolik finde ich es schon wichtig, dass auch die Haare, manche haben ja so riesen Frisuren, auch die Haare, alles mit unter Wasser geht, ja, dass der ganze Körper, ja, unter Wasser geht. Hier geht es auch heute um unsere Körper. Und wenn wir dann Auferstandene sind mit Jesus, Lebende aus den Toten, das heißt, ne? Nicht die lebenden Toten, das waren diese Zombies, ne? Also, sondern Lebende aus den Toten, ne? Das heißt, Leute, die lebendig geworden sind, weil jetzt der Geist des Lebens in ihnen lebt, dann heißt es dann, diese Leute sind der Sünde gestorben, sie sind tot für die Sünde. Leben aber in Christus Jesus. Und dann heißt es in Römer 6, Vers 11, so auch ihr haltet dafür, denkt so, dass ihr der Sünde gestorben seid und lebt Gott in Jesus Christus. Das heißt, es gibt so zwei Wege. Ja, ich kann mit meinen Händen, Füßen, Augen und so weiter einen Weg der Sünde gehen. Das habe ich gelernt in dieser Welt, ja, wie der läuft. Das sind auch meine körpereigenen Begierden, ne? Nach Essen, Trinken, Sexualität, Ruhe, alles Mögliche. Ich kann einen Weg der Sünde gehen, den ich gelernt habe, oder ich kann einen guten Weg gehen, einen Weg des Geistes, einen Weg der Gerechtigkeit. Ich kann sagen, Gott, ich will auch, dass sich das ändert. Diese alten Wege sind manchmal sehr eingefahren und ich bin erschreckt. Wisst ihr, wo der Vers herkommt, ja? Warum ich den ausgewählt habe? Weil ich nicht anders konnte. Ich wollte eigentlich über was anderes predigen, aber in meinen stillen Zeiten mit Gott in den letzten Wochen bin ich immer wieder da gelandet. Stecklich da, weil ich noch, es war klasse, weil ich habe so viel Befreiung auch schon erlebt von Dingen, aber es geht immer weiter. Ich brauche anscheinend so viel, also der Geist hat noch viel Arbeit mit mir. Geht alles mal durch und deshalb, und als ich jetzt predigen wollte, wollte ich eigentlich als anderen Text nehmen, aber ich bin immer wieder, also und habe ich gesagt, okay, dann muss es vielleicht auch für die anderen sein. Nicht nur für mich. Ich kann also irgendwie so folgendermaßen zum Beispiel beten. Ich kann sagen, Herr Jesus, heute gebe ich mich dir ganz. Mein Körper gehört nicht mehr der Sünde, sondern dir. Du hast alles getan, damit ich so ein Leben führen kann und du immer mehr Raum gewinnst. Meine Augen sollen sehen, was gut ist. Meine Ohren sollen hören, was von dir kommt. Meine Hände sollen helfen und Gutes tun, die Welt mitgestalten. Meine Füße sollen deinen Weg gehen, den geraden Weg, nicht den schiefen. Mein Mund soll Worte spreche, die Leben bringen. Ich bin lebendig durch dich und ich will dein Werkzeug für das Gute sein. Amen. Das Gebet ist auch auf dem Zettel, den ihr mitnehmen könnt, zum Nacharbeiten. Jetzt könnte ich Amen sagen und Schluss machen.
Ja, gut 10 Minuten Andacht jetzt gewesen, ja. Aber ich will noch ein bisschen tiefer gehen. Denn so einfach ist es ja manchmal leider nicht. Also, obwohl das schon genau der richtige Weg ist. Aber warum ist es manchmal so schwer?
Jetzt gehen wir mal von den Römern kurz zu den Korinthern. Korinther, ja, das war eine großartige Gemeinde. Total charismatisch, ja. Die hatten viel Geistwirken. Die waren eigentlich richtig gut drauf. Paulus war ganz begeistert und er sagt ihnen nochmal, ihr Heiligen, ja, das ist richtig heilige Leute. Aber irgendwie gab es da doch auch bei denen einige Baustellen. Da hat man schon mal öfters von gehört. Sie kamen halt aus einem sehr heidnischen Umfeld. Ja? Also da gab es weder groß Judentum, vielleicht ein bisschen. Da gab es alle möglichen Kulte und alle möglichen Tempel und die wildesten Orgien und also ganz krass. Ja? Und bei manchen in der Gemeinde war das halt noch total verankert. Zum Beispiel haben die dann ums Essen immer gestriffen. Ja, dann haben die gesagt, die einen haben gesagt, du darfst das nicht essen, und das darfst du nicht essen als Christen. Ja, dann haben gesagt, hey, wieso? Jesus hat doch alle Speise für rein erklärt. Wieso kann ich das nicht essen? Da haben die gestritten. Ja, wurden die uneins. Oh, dann haben die sexuell, da waren Dinge, die gingen gar nicht. Ja, manche sind noch zu Prostituierten gegangen und so weiter. So, Paulus muss ihnen also beibringen, ja, und er macht das nicht einfach nur, wie man als Christ lebt, ja, was sich ändern muss. Und er macht das nicht einfach nur so, dass er mal sagt, okay, das lasst er jetzt und das macht er jetzt, sondern er versucht es wirklich zu erklären. Und ich habe mal hier die 1. Korinther 6, 12 ist das, die neue Genfer Übersetzung genommen, weil die das richtig gut erklärt. Alles ist mir erlaubt. Wer so redet, dem antworte ich, aber nicht alles, was mir erlaubt ist, ist auch gut für mich und für andere. Alles ist mir erlaubt. Es darf aber nicht dahin kommen, dass ich mich von irgendetwas beherrschen lasse. Ihr sagt, das Essen ist für den Magen da und der Magen für das Essen und dem einen wie dem anderen wird Gott ein Ende bereiten. Einverstanden. Aber das heißt noch lange nicht, dass wir mit unserem Körper machen können, was wir wollen. Der Körper ist nicht für die Unmoral da, sondern für den Herrn. Und der Herr ist für den Körper da und hat das Recht, über ihn zu verfügen. Korinth ist in Griechenland. Griechenland hatte großartigen Philosophen. Und was hier so kommt, worauf der Paulus anspielt, ist so typisch korinthische Denke. Ja? Das Essen ist für den Magen da. Der Magen ist das Essen da. Und sowieso, am Ende wird alles vernichtet. Das Essen ist weg, mein Magen verrottet im Grab. Was soll's, ne? Und genau, das war so ein bisschen die Logik. Und dann, okay, andere Körperteile sind für die Sexualität da. Die verrotten auch, ne? Also, ja, ist eigentlich egal, was ich damit mache, ne? Das verrottet alles, ja? Es war so diese typische griechische körperfeindliche Denke. Man dachte immer, der Geist, ja, das ist toll. Der Körper, das heißt nur weltlicher Kram, das ist schlecht, ja. Das unten, Geist ist oben, ja. Der Geist ist immer besser als der Körper, so dachten die Griechen. Und diese Denke ist auch in unsere Kultur stark eingesickert, ja. Deshalb wichtig, dass wir das durchschauen und sehen, wie er hier argumentiert. Sagt, nein, so läuft das nicht. Es ist nicht egal, was mit deinem Körper ist. Ja? Es ist nicht egal. Die Bibel sieht den Körper, unseren Körper, viel positiver, als ihn die Griechen gesehen haben. Und als es auch in unserer Kultur manchmal der Fall ist. Wir haben auch immer wieder so komische Tendenzen, das nicht wertzuschätzen oder das nicht ernst zu nehmen, was mit unserem Körper zusammenhält. Ja? Der Körper ist laut der Bibel von Gott geschaffen. Man kann nicht einfach sagen, ich lebe in einem Körper. So ist das nicht. Du bist ein Wesen aus Körper, Seele und Geist. Könntet ihr dann sagen, ich bin unabhängig von meinem Körper? Der ist eine Art Vehikel, ja, wo ich irgendwie drin existiere oder so. Nein, du bist ein Wesen aus Körper, Seele und Geist. Ja? Der Körper ist wichtig. Ansonsten würde Gott es ja nicht so machen, dass wir bei der Auferstehung einen neuen Körper bekommen. Weil der alte wird ein Grab verrotten oder eine Urne landen oder so. Ja? Und dann sagt die Bibel, du kriegst einen neuen Körper. Wäre doch gar nicht nötig, wenn Gott das Körperliche nicht wollen würde. Aber nein, so wird's laufen. Aber viele denken, naja, ich werde dann so als Seele da irgendwie im Himmel rumschweben. Nein, werde ich nicht. Ich werde einen neuen Körper bekommen und mit dem werde ich lauter himmlische Sachen machen. Ja, das wird mega, wird das. Aber tatsächlich kriegen wir einen neuen Körper. Auch Jesus war kein Gespenst nach seiner Auferstehung. Er sagt, legt mal eine Hand in meine Wunde. Der war echt wieder da. Wir müssen aber auch verstehen, dass die körperliche Existenz hier und jetzt gewisse Versuchungen und Begierden mit sich bringt. Und jetzt bin ich beim Thema Kartoffelchips. Ziel der Ränder mit Chips.
Da. Aber ich bin essig, ich habe da, ich würde frechen. Ich spaß es, aber
das muss ja jetzt endlich stehen, ja? Mag ich schon sehr. Jetzt weiß ich aber, die Dinger sind so konzipiert, die sind so designt, ja, mit dem Gewürz und Fettgehalt, so sind schon mal informiert, dass es also darum geht, dass du auch tatsächlich das, also nimm mal einen Kartoffelchip, so ein bisschen größeren, versuch den mal 5 Minuten lang nur diesen einen Chips zu essen. Lieber sich ist sie abklappert. Mein Kau mit Wahnsinn kann ich das machen, aber oh na. Aber versuch's doch einfach mal, weil der Gewürzgehalt und der Fettgehalt in diesen Chips reicht aus, um mindestens 5 Minuten deinen Gaumen mit ordentlichen Reizen, die du ja haben willst, wenn du sowas isst, zu versorgen. Dennoch ist das extrem schwer. Ja, das könnt ihr mal versuchen, so als Disziplinübung oder so. Aber es passiert natürlich sehr schnell, dass der ganze Chips in deinem Mund landet. Vielleicht nicht nur der ganze Chips, sondern sogar die halbe Tüte. Es soll ja Leute gegeben haben, die haben schon eine ganze Tüte aufgegessen. So sind wir beim Thema Kartoffelchips und Begierde. Ne? Also eigentlich ein ganz normaler Reiz, ne? Wurde so designt und optimiert, dass wir der Sachen kaum widerstehen können. Das setzt dann Dopamin im Hirn frei und so, also ganz spannend, ja. Nikotin funktioniert genauso. Zigaretten sind so konzipiert, dass du richtig abhängig davon wirst, ja. Pfeife rauchen, ganz so schlimm, ja, von der Abhängigkeitsding, aber das ist dasselbe Zeug drin, aber Sie sind so designed, ja, weil die Leute, die es produzieren, halt viel verkaufen wollen. Alkoholische Getränke und so weiter. Ich könnte über Drogen, Pillen und sonst was reden. Ich will noch ein bisschen über Medien reden, wo wir schon beim Thema Dopamin sind. Da muss ich euch kurz meine Geschichte mit Instagram erzählen. Jetzt wird es richtig peinlich. Junge Leute denken, wie alt ist der denn? Ja, aber gut. Ich habe mir da vor ein paar Jahren Instagram installiert, ne? Und ich hatte auch Kontakt mit einer Person, die sagt, doch, da bin ich abhängig von geworden. Ne? So, ich will das überlassen, deinstallieren und so. Und da habe ich noch so gedacht, komisch, ne? Wenn ich das Ding aufmache, bei mir kommt irgendwie nur Werbung und Blödsinn. Ne? Ich finde es total langweilig. Ne? Irgendwie Cappuccino hier mit Blümchen drauf und Cappuccino mit Herzchen. Ne? Das sieht mich doch gar nicht, wer wo ein Cappuccino trinkt. Am schönsten diese Jogging-Videos, ne? Weil Leute, oh, ich habe 15 Kilometer geschafft, ich habe 20 Kilometer geschafft. Ja, ich sag, Mann, das, wie du es da nicht wisst, bei Schabuttes 3 Kilometer war ein Job, ja. Das kriege ich irgendwie Probleme. Ich will das gar nicht wissen, ja. Also es hat mir keinen Spaß gemacht, ja. Und bis dann eines Tages, ne, ich habe abends mal reingeguckt, gibt es irgendwas im Samstag, will natürlich die Videos von der Jugendfreizeit sehen. Die will ich natürlich sehen, ja. Deshalb mache ich das wieder auf. Aber dann irgendwann kam eine Wende mit der künstlichen Intelligenz, genau. Auf einmal war da ein Video, wo Donald Trump und Wladimir Putin zusammen einen Schlager hört. Das war mein Ding, ja. Da habe ich gedacht, wie geil. Also, das habe ich natürlich dann geliked und so. Und dann sprechende Babys, ja. Das ist genau meine Welt. Sprechende Babys drin. Und Flutwellen die ganze Städte beheulen. Da ist so KI. Und ja, endlich so. Das Ding hat endlich gecheckt, was mir gefällt. Und jetzt langsam checke ich das auch mit diesen Dopamin, wie man davon abhängig werden kann. Genau, ich habe es endlich geschafft. Hat ein paar Jahre gedauert, ja, bis ich wieder mit umgehen gelernt habe. Also und unfassbar. Bei anderen geht das innerhalb von Stunden oder so. Ne? Im Urlaub habe ich mir ein Buch mitgenommen. So dicken Weltsein, wo man aus der Bibliothek als lesen will. Von 1953. Das Geheimnis der Milche. Eines der besten christlichen Bücher, die ich je gelesen habe. Ich habe es mir so viel markiert, ja. Ich war fasziniert bei dem Nummer. Von 1953. Es ging um die Gründer von Mönchsworden. Oh, Franziskus, Benedikt und so weiter. Der Stonis. Und das sind Stories, die sind aus den ersten Jahrhunderten der Christen, der griechischen Geschichte. Die sind von 400, 500, 300, 800, 1000 ins Mittelalter bis ins Mittelalter hinein. Und diese Leute haben irgendwann gesagt, wie geht das Ganze los, diesen Mönchsorden? Gar nicht. Dann hat der Defender gesagt, zu mir ist ein Mönchsorden gut, ne? Sondern die hatten dann die Schnauze voll. Die hatten die Schnauze voll von dieser Bett. Das waren damals Weichdeute. Die haben gesagt, ich kann nicht mehr diese ganze Reizüberflutung, ja, diese ganze Konsumbummel. Ja, so. Was wäre damals für eine Reizüberflutung? Süße. Eine Zeitreise, eine große Zeitbombe. Ich dachte, du würdest mir auch so lange nicht verbaut. Ach, ich war wirklich, ich habe gesehen, gedacht, diese Argumente wie heute. Da, ja, es gibt Kappa auf dem Markt, ne, oder Konsumbummel. Ne, ich kann mir das vorstellen. Ja, hast du schon 10 Töpfe gekauft, ne, aus Ton, ja, du bist da kaufsüchtig. Also ich denke, wenn die heute, ich war fasziniert davon, ne. Dann haben die sich auch gesagt, ich will nur noch Jesus. Ja, ich gehe jetzt in den Wald, ich gehe jetzt in die Höhle, ich gehe in die Büste, tatsächlich auf der Säule, ich will nur noch Jesus. Die ganze Rest, das hier dann. Und dann leider wichsen. Und oft wollen alleine nur uns, ja, und das machen. Und dann wird von mehreren erzählt, ja, unseren Edge kann ihre Haaren verschieben, und die Sitzen muss verhindert sich lassen und alles in Arm gestenkt und dann was anderes gepackt, wo sie loskommen, Stunde, 30 junge Männer wollen mit. Ja. Faszinierend. Ja, ich war so fasziniert, da habe ich gedacht, meine Güte, ja. Ich hoffe ehrlich gesagt, das geht wieder los. Alle haben da diese Leute für völlig bekloppt gehalten, ja. Die Familien waren entsetzt, denn was machst du denn da, ja? Was willst du denn in der Büste? Hier steht eine blühende Karriere noch für ins Haus, ne? Was willst du jetzt? Ja, nichts gegen den Herrn, ich bin ja auch Christ, aber was willst du in der Wüste? Was willst du in der Höhle? Was willst du denn da?
Aber so sind diese Klöster entstanden, die unsere Kultur aufs Tiefste positiv geprägt haben. Ich kann es leider nicht ausführen, was alles von diesen Leuten an Segen geflossen ist und was für Erfindungen und was für kulturelle Werte und Bildung. Und also das ist das Ding, ja. Was würde geschehen, wenn heute sowas geschehen würde? Ja. Wenn heute wieder Leute sagen, ich habe keine Lust mehr auf den ganzen Mist.
ich will mehr Jesus in meinem Leben und weniger, ich will meine Augen wirklich mal hingeben, ja. Mit so einem Auge, das ist ja nur hier vorne das Auge, das geht ja ein dicker, fetter Sehnerv hier direkt ins Gehirn, ja. Was wird passiert, wenn wir diesen Sehnerv und diese ganzen Apparate mal wirklich sagen, Gott, ich gebe dir das jetzt, ja. Und dann will ich nur noch das sehen, die Dinge sehen, wie du sie sehen willst. Und ich will diesen ganzen Schwachsinn und Unsinn dieser Welt nicht mehr sehen. In 1. Korinther 6 heißt es, wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist und den ihr von Gott habt, und dass ihr nicht euch selbst gehört, denn ihr seid teuer erkauft, darum preist Gott mit eurem Leib. Wir sind ein Tempel des Heiligen, unser Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Denkt mal kurz darüber nach, was das bedeutet. Ja. Der Tempel war für die Juden das wertvollste, schönste, größte, wichtigste Gebäude überhaupt. Und da war die Gegenwart Gottes. Da ist man hingepilgert, da hat man auf den Geld reingesteckt, dann hat man gepflegt ohne Ende. Und man hat die ganze Priesterschaft betrieben, damit dieser Tempel, damit dieser Gott, der Höhen und Erde geschaffen hat, unter den Zeug wohnen kann. Das war sein Haus, ja. Diesen Tempel gibt es heute nicht mehr. Wir sind jetzt so ein Tempel. Ja. So ein Tempel wie damals gibt es nicht mehr. Wir sind jetzt, dein Körper ist jetzt so ein Tempel. Ach, meine Güte, ja. Stehst vor dem Spiegel, denkst, wie soll ein Tempel sein? Was hat sich Gott in welches Nabel gedacht? Ja. Also, ihr könnt, Gott willst du auch schön haben oder so, ne? Und dann geht's dann los, ja. Wie schlecht. Sehe ich mich als Tempel des Heiligen Geistes oder sehe ich mich als, was weiß ich, alt, faltig oder irgendwie dick geworden oder sonst was, ungesund oder sonst was? Oder sehe ich das, was Gott in mir sieht, dass er jetzt in uns wohnen möchte? Und das ist die Logik, zu sagen, okay, wenn das so ist, dann sollte aber auch bestimmte Dinge nicht mehr da rein in meinen Körper, auch nicht in mein Gehirn. Dann sollte ich meine einzelnen Körperglieder wirklich dem widmen, was Gott vorhat. Römer 6, Vers 13, vielleicht können wir den nochmal kurz einblenden, ist wie eine Art Gebrauchsanweisung. Paulus sagt, stell dich Gott zur Verfügung mit allem, was du bist, dein Kopf, deine Hände, deine Füße, dein Mund, deine Augen. Wir sind nicht mehr länger Sklaven der Sünden. Christus hat uns herausgerufen aus diesem Weg des Todes. Wir gehören nicht mehr uns selbst, sondern ihm. Weil wir teuer erkauft sind, sind wir jetzt frei, unseren Körper in Gottes Dienst zu stellen. Und das ist herausfordernd. Das sind die Begierden, das sind unsere alten Gewohnheiten, das sind Versuchungen. Die wollen uns in eine alte Richtung ziehen. Aber wir dürfen wissen, Christus in uns ist stärker. Der zieht uns in eine neue Richtung. Ich möchte jetzt einladen, das ganz praktisch zu machen. Stellt euch eure Glieder nicht als Werkzeuge der Ungerechtigkeit zur Verfügung, sondern als Werkzeuge der Gerechtigkeit. Ich will es einfach mal mit euch machen. Ich könnte mal kurz nachdenken, was zwischen der Maut, Kopf, Hände, Füße, was steht das? Wo warst du dich jetzt bewusst, ganz bewusst Gott mal geben? Und das ist nicht so ein einmaliges Gebet, das habe ich in der letzten Woche gehabt. Das ist was, ich könnte was Tägliches glauben. Ja, das bin was Seelenmäßiges. Danke, Jesus, dass wir wunderbar gemacht sind. An jeder von uns, egal wie wir aussehen, egal wie stark oder wie schwach wir sind. Danke, dass du uns diese Gnade und Ehre erwiesen hast, dass du mit deinem Heiligen Geist in unseren Körper eingezogen bist. Als wir Jesus aufgenommen haben, als wir uns geöffnet haben, bist du da reingekommen. Danke, dass wir jetzt sagen können, unser Körper ist ein Tempel geworden. Ein Tempel deines Geistes. Und deshalb wollen wir unsere eigenen Körperteile dir gern zur Verfügung stellen. tut uns leid, Herr, wenn unsere Hände Blödsinn gemacht haben. Wenn wir damit gestohlen haben oder wenn wir damit nichts gemacht haben, wo wir was hätten tun sollen, wo wir hätten eingreifen sollen. Danke, dass Sie dafür geschaffen sind, Gutes zu tun in dieser Welt. Durch unsere Arbeit, durch unser Helfen, durch unser Dienen. Wir bringen dir unsere Hände. Bringen dir unsere Füße, danken wir, dass... Oder, ja, tut uns leid, wenn die irgendwo in die falsche Richtung gelaufen sind, in den falschen Weg gegangen sind, rumgeeiert sind, von rechts nach links, ohne einen klaren Weg zu haben. Danke, dass sie dafür gemacht sind, uns ans Ziel zu bringen, in die Nachfolge, dir hinterher. Danke, dass du sie führen möchtest. Die bringen wir dir, dass sie mehr und mehr ein Werkzeug der Gerechtigkeit werden. Schauen wir noch. Bring dir mal unseren ganzen Bauch- und Verdauungstrakt und was da alles dazugehört. Wow. Herr, es tut uns leid, was wir da alles schon in uns reingestopft haben. Es war nicht immer das Gesündeste. Vielleicht waren auch Suchtmittel dabei. Wir bringen dir das. Wir danken dir, dass das alles dafür gemacht ist, dass wir Essen mit Dankbarkeit genießen können. Dass wir Gastfreundschaft mit anderen erleben können, dass wir zusammen mit anderen essen und trinken können. Und bitte nicht, dass du uns hilfst, dass da möglichst viel Gesundes reinkommt, dass wir noch ein bisschen länger leben können dadurch und dass du uns von irgendwelchen Süchten befreist. Da bringen wir dir unser Gehirn. Ja. Oh Herr, was da schon alles abgeht, Herr. Ist da schon an komischen Gedanken und Bildern uns. Wir bringen dir das, Herr. Wir danken dir, dass unser Gehirn gemacht ist, damit es deine Gedanken denkt, damit es Dinge in Klarheit sieht, die einfach von dir her klar sind. Danke, dass wir denken dürfen, dass wir das gebrauchen können, um Sprache zu formulieren. Wir bringen dir gleich unseren Mund noch mit, der auch schon viel Unsinn rausgekommen ist. Danke, dass es ein Werkzeug des Lebens sein kann, dass unsere Worte Leben bringen, wenn sie von dir befüllt werden. Und jetzt bringen wir dir unsere Augen. Das haben die schon für einen Mist gesehen, ja. Und das haben die schon, ja, das haben wir mit unserer Augenlust schon Zeit verschwendet. Und wir bringen dir das und beten, dass du uns Dinge sehen lässt von dir und aus deinem Reich, dass du uns die Schönheit der Natur sehen lässt, die du geschaffen hast. Dass du uns die Schönheit der Menschen sehen lässt, die du geschaffen hast. Danke, dass wir sehen können. Danke, dass wir erleuchtet worden sind. Schenk, dass wir das Gute und Helle in dieser Welt erkennen können und fördern können. Schenk auch, dass wir sehen können, was nicht gut ist, damit wir uns davon distanzieren können, damit wir uns davor schützen können. Bring dir unsere Augen, dass sie Werkzeuge der Gerechtigkeit werden, Werkzeuge des Guten. Wir bringen dir alles andere, wo jetzt der eine andere vielleicht dran denkt. Danke, dass wir frei sind, diesen neuen Weg zu gehen. Wir bringen dir das alles, unseren ganzen Körper, auf dass du dich darin verherrlichen kannst. Amen. Okay. Ja, nehmt euch gerne noch ein Zettel mit, wenn ihr das vertiefen wollt. Gut.
Danke, Pastor. Gewiss, dass ihr mir einmal kommt.
Und ich finde das großartig. Ist